Heute spreche ich mit Dr. Jonathan Rempes.
Weil es ist ja nicht so, dass es einem alle immer gleich erzählen. Also ich denke, das ist die erste wichtige Botschaft, dass man eben den Menschen danach fragen sollte, ob sie gerade irgendwo in den Truppen waren. Und dann, wenn man eben jetzt diese Info hat, Familie war 2 Monate in Nigeria oder wo auch immer, dann gibt es eben von der DTG, Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit, gibt es frei zugänglich auf ihrer Website ziemlich detailreiche Karten.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Sie waren möglicherweise im Sommer unterwegs oder Ihre Patienten waren im Sommer unterwegs. Und wenn Sie nicht nur in Frankreich, Spanien oder Griechenland waren, sondern vielleicht auch in den Tropen waren und Sie selber oder einer Ihrer Patienten Fieber bekommt, könnte Sie das heutige Thema besonders interessieren. Heute geht es um Fieber nach Tropenaufenthalt und mein Gesprächspartner ist Dr. Jonathan Rempes. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, er arbeitet an der Kinderklinik in Tübingen und am Institut für Tropenmedizin, Reisemedizin und Humanparasitologie. Er absolviert gerade seine Weiterbildung für Infektiologie und Tropenmedizin. Und warum reden wir mit ihm über Fieber nach Tropenaufenthalt? Erstens, er hat das Thema selber vorgeschlagen und zweitens war er selber schon eine Weile in Gabun und drittens macht er gerade die Weiterbildung, die ich gerade schon erwähnt habe. Herzlich willkommen, lieber Herr Rempes.
Hallo.
Sie haben das Thema vorgeschlagen und wenn man ein Thema vorschlägt, dann muss man ja auch denken, das ist jetzt wirklich ein relevantes Thema. Warum ist es relevant und warum denken Sie, dass es gut ist, wenn wir da jetzt mal ein Dreiviertelstündchen drüber reden?
Genau, also das Thema ist von daher relevant, weil es oft vernachlässigt wird und weil zumindest bei uns in Tübingen, aber wahrscheinlich auch in Stuttgart, dieser Fall dann Fieber nach Tropenaufenthalt dann eben doch so selten auftritt, dass man dann nicht immer auf dem Schirm hat, was man tun soll oder muss. Und dazu kommt noch, dass es oft auch wirklich an den organisatorischen Dingen dann hapert. Dann weiß man zwar vielleicht theoretisch, welche Diagnostik angezeigt wäre, aber hat keine Ahnung in dem Moment im Nachtdienst, wo ich diesen Test jetzt herkriege.
Das heißt, es ist schon selten, ganz klar, wer aus dem Urlaub wiederkommt, muss nicht unbedingt eine Tropenkrankheit haben, aber in der Tat, Fieber nach Tropenaufenthalt, da gibt es zumindest ein paar Besonderheiten, nur die wollen wir heute mal so ein bisschen auseinanderfieseln. Und ganz banal kann man ja sagen, Fieber nach Tropenaufenthalt, worüber reden wir? 5 Tage, 7 Tage, 3 Jahre? Was ist Fieber nach Tropenaufenthalt?
Genau, also eine sehr gute Frage. Das ist ja auch gleich schon die erste Frage, die man dem Patienten stellen sollte. Wann waren sie eigentlich in den Tropen? Und wann sind sie zurückgekommen? Also tropenmedizinische Erkrankungen sind wahrscheinlicher, so je näher der Tropenaufenthalt zurückliegt. Also insbesondere die ersten Wochen oder Monate nach Rückkehr. Aber in Einzelfällen gibt es auch Krankheiten, die Jahre später noch eine Rolle spielen.
Okay, aber sag mal, Meister, jede Fachgesellschaft setzt sich ja in Leitlinien oder in irgendwelchen Regularien Dinge, was weiß ich, funktionelle Bauchschmerzen so und so viele Monate, so und so häufig. Und was ist da so ein typischer Zeitraum, wo der Tropenmediziner sagt, also in der Zeit müsst ihr besonders dran denken?
Genau, also das hängt natürlich immer davon ab, an was man denken sollte, aber jetzt spezifisch für die Malaria, über die wir sicher noch mehr reden werden, gilt so, die ersten 4 Monate nach Tropenaufenthalt sollte man besonders dran denken und danach immer noch, wenn man praktisch unklare Symptome hat und nicht weiterkommt.
Das heißt, bei Ihnen ist so 4 Monate ist sozusagen Primetime, danach wird es immer unwahrscheinlicher, aber zumindest, wenn man lange sucht und so gar nichts hat und dann findet man das anamnestisch, dann sollte es Klick machen und dann sagen, wir müssen vielleicht mal anders und breiter denken. Jetzt haben wir ja in der Kinderheilkunde häufig das Thema Fieber. Wir haben häufig das Thema irgendwie Fieber und ein bisschen Infekt, ein bisschen Rotz, ein bisschen Husten. Und gleichzeitig habe ich die Anamnese, das ist eine, was weiß ich, aus Afrika, Subsahara stammende Familie. Die waren im Sommer in ihrer Heimatregion und vor mir sitzt ein fieberndes, aber gleichzeitig rotzelndes Kind. Muss ich gucken oder muss ich nicht gucken?
Ja, Sie müssen gucken. Also das ist speziell bei der Malaria eben so, dass es Fieber das Leitsymptom zwar ist, aber es gibt noch eine ganze Reihe an unspezifischen weiteren Symptomen von Kopfschmerzen über Gliederschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Husten, Dyspnoe. Also keins dieser Symptome macht praktisch die Malaria unwahrscheinlicher.
Also das heißt, Sie sagen ganz klar, Fieber und Zeichen des Luftwegsinfekts, Zeichen der GE und trotzdem so eine Anamnese, kann man nicht sagen, naja, wird schon irgendwie ein Virusinfekt sein.
Genau, also ich denke, es ist schon so, dass die meisten fiebernden Kinder nach Tropaufenthalt haben praktisch eine banale Infektion, die auch bei uns vorkommt, viraler Luftwegsinfekt oder Gastroenteritis. Aber es ist halt nicht ausreichend, um das diagnostizieren zu können. Also man muss immer zusätzlich die Malaria ausschließen.
Und wir reden über... Also ich erinnere mich lange, lange, lange her. Brauchen wir noch Fieberkalender? Brauchen wir zirkadiane Rhythmen? Brauchen wir irgendwie Kurven, die uns weiterhelfen? Oder ist das Oldschool-Denken?
Also prinzipiell hat sich die Malaria nicht verändert seitdem, aber es ist schon in der einzelnen Anamnese schwierig, das jetzt so genau auseinanderzuhalten. Wenn jetzt die Familie tatsächlich erzählt, Fieber tritt alle 48 Stunden auf, und man kann die Uhr danach stellen, das wäre dann zwar schon hinweisend auf eine Malaria tertiana, aber meistens ist es halt nicht so eindeutig. Und gerade bei der häufigsten Form oder gefährlichsten, der Malaria tropica, ist das Fieber ja auch unregelmäßig. Also da hilft uns auch ein Fiebertagebuch nicht weiter.
Okay, und nochmal, Ihr Credo war, selbst mit Zeichen des Ludwigsinfektes, Zeichen der Gastroenteritis und die Tropenreise, beziehungsweise ja, also die Rückkehr ist kürzer als 4 Monate, trotzdem gucken.
Genau. Und man sollte halt auch schon schnell gucken. Also die Malaria ist eben potenziell eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und das heißt, man sollte auch wirklich gucken, dass man das Ergebnis schnell nach Möglichkeit am gleichen Tag bekommt. Also bei uns in der Notaufnahme versuchen wir, den Patienten praktisch so lange in der Notaufnahme zu lassen, bis wir das Ergebnis haben.
Okay. Macht es einen Unterschied, ob der Prophylaxe eingenommen hat oder nicht?
Also erstmal nein, man muss trotzdem dran denken. Also die Prophylaxe ist eben nie ein 100%iger Schutz. Und auch wenn jemand sagt, er hat regelmäßig Prophylaxe genommen, sollte man die Malaria ausschließen. Es kann von daher einen Unterschied machen, dass eine inadäquat eingenommene Malaria-Prophylaxe, die kann die Symptome verzögern oder verschleiern. Also dann sollte man sogar noch nach diesen 4 Monaten eher an Malaria denken.
Okay, also schon mal guter Hinweis, eine eingenommene Malaria-Prophylaxe ändert nichts an dem Vorgehen. Nummer eins, und wenn ich das, sag ich mal, etwas schlampig eingenommen habe, dann muss ich sozusagen noch länger dran denken. Da weiß ich, wovon ich spreche. Ich habe mal schlampig Malaria-Prophylaxe eingenommen, kam wieder und hatte Malaria. Keine Empfehlung, die ich weitergeben möchte. Dann ist aber ja manchmal, gibt es so ein bisschen Unsicherheit auch in der Notaufnahme, und man denkt, ja, die Leute waren irgendwie im Land XY. Und man denkt irgendwie, ja, Malaria, und dann ist irgendein schlauer Kollege da, der sagt, ja, da gibt es doch gar keine Malaria. Wo gucke ich das denn nach? Woher weiß ich denn, wo es Malaria gibt?
Genau, also erstmal den ersten Schritt haben Sie jetzt aber doch schon übersprungen, dass man überhaupt danach fragen soll, weil es ist ja nicht so, dass es einem alle immer gleich erzählen. Also ich denke, das ist die erste wichtige Botschaft, dass man eben auch den Menschen danach fragen sollte, ob sie gerade irgendwo in den Tropen waren. Genau, und dann, wenn man eben jetzt diese Info hat, Familie war 3 Monate in Nigeria oder wo auch immer, dann gibt es eben von der DTG, Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit, gibt es frei zugänglich auf ihrer Website ziemlich detailreiche Karten und auch Tabellen, wo genau ersichtlich ist, in welchem Teil des Landes Malaria-Hochrisikogebiet ist oder niedriges Malaria-Risiko. Oder auch gar kein Malaria-Risiko.
Okay, die Internetadresse verlinken wir in den Shownotes, wie es neudeutsch heißt. Sie können sie vielleicht trotzdem sagen, wenn Sie sie gerade auswendig wissen.
Genau, es ist auch ziemlich einfach, www.dtg.org.
Okay, also da schauen wir nach, ob denn es dann da überhaupt Malaria gibt. Und da kann man sich so gut drauf verlassen, dass wenn die Reiseregion gar nicht auf der Karte abgebildet ist, dann kann ich sagen, muss ich jetzt auch nicht an Malaria denken.
Genau, prinzipiell schon. Also man sollte natürlich immer nochmal genau nachfragen. Es gibt ja auch Menschen, die sind dann irgendwie über ein Transitland nach Hause geflogen und könnten sich da angesteckt haben. Aber eigentlich, wenn sie das Malaria-Gebiet nie betreten haben, dann ist die Malaria mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
Wenn wir jetzt gerade bei Internetseiten sind, gibt es noch andere Internetseiten, wo Sie sagen würden, wenn man sich grundsätzlich ein wenig informieren will, würden Sie Seite XY empfehlen?
Genau, also prinzipiell das Auswärtige Amt hat ja zu jedem Land Reiseinfos, auf die kann man sich auch verlassen. Und dann gibt es auch noch die CRM, also Zentrum für Reisemedizin, crm.de. Da gibt es auch einzelne Länderinfos.
Okay. Sie hatten es vorhin schon gesagt, Fieber ist sozusagen immer bei Malaria. Malaria ohne Fieber gibt es nicht, oder?
Nee, das kann man so nicht sagen. Also es ist schon mit Abstand das wichtigste und häufigste Symptom. Aber es gibt vor allem eben bei Menschen, die eine Semi-Immunität haben, also die jetzt im Malaria-Gebiet aufgewachsen sind oder dort bis vor kurzem noch gelebt haben, gibt es auch Verläufe mit abgeschwächter Symptomatik oder sogar asymptomatische Verläufe. Also das heißt, im Einzelfall, wenn jetzt jemand aus dem Malaria-Gebiet kommt, kein Fieber hat, aber andere unerklärbare Symptome, wie jetzt zum Beispiel starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, dann lohnt es sich auch, danach zu schauen.
Das ist für mich völlig neu. Also es gibt auch grundsätzlich, es gibt Malaria mit wenig oder keinem Fieber. Macht natürlich Sinn, also wenn ich, was weiß ich, in Nigeria aufgewachsen bin, schon dreimal Malaria hatte, dann kann man sich vorstellen, dass die Immunreaktion eine andere ist.
Genau. Ich meine, gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese Menschen dann ja einen gewissen Schutz haben. Also sind sie dann auch ein Stück weit weniger gefährdet für diese ganz schweren Verläufe.
Okay. Also wir haben Number One, wir reden über Malaria und Malaria ist tatsächlich sozusagen der Topscorer unter den Tropenerkrankungen.
Genau. Also das ist einfach die, einerseits eine der gefährlichsten Erkrankungen und häufigsten und andererseits eben auch eine Erkrankung, die man gut behandeln kann. Also deswegen lohnt es sich auch, frühzeitig danach zu schauen, weil je schneller man es weiß, desto schneller kann man die Therapie beginnen und desto besser die Prognose.
Okay. Und dann haben wir jetzt mal die ersten Schritte richtig gemacht. Wir haben eine ordentliche Anamnese erhoben. Wir haben uns versichert, dass die auch aus einem Malaria-Gebiet kommen. Wir denken dran und dann machen wir welche Diagnostik?
Genau, also da gilt weiterhin, dass der Goldstandard der dicke Tropfen ist, also die Mikroskopie.
Das müssen wir, glaube ich, nochmal, also wir haben relativ viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, da müssen Sie nochmal erläutern, was der dicke Tropfen ist. Man stellt sich da alle möglichen komischen Sachen vor. Was ist denn der dicke Tropfen?
Also der dicke Tropfen ist eigentlich wirklich so, wie man sich es auch vorstellen kann, bildlich. Man nimmt einen dicken Tropfen Blut und tropft den auf einen Objektträger und ohne den auszustreichen, wird es gefärbt und mikroskopiert.
Okay, also ein entweder nicht oder dick ausgestrichener Blutausstrich.
Genau, also das kann man, also bei uns macht man das normalerweise mit einer Pipette aus einem EDTA-Röhrchen, aber man kann das, also in Gabun zum Beispiel habe ich es auch erlebt, dass es wirklich der Finger einfach direkt auf den Objektträger gedrückt wird mit dem Bluttropfen und dann hat man auch schon den dicken Tropfen.
Okay. Also Goldstandard, dicker Tropfen mit Mikroskopie. Also ich habe noch nie in ein Mikroskop geguckt und nach Plasmodien geguckt. Ich gehe mal davon aus, dass viele der niedergelassenen Kolleginnen das auch nicht können und auch der jungen Diensthabenden auch nicht können. Was mache ich denn, wenn ich das nicht habe?
Genau, also dann würde ich jetzt auch nicht empfehlen, dass Sie unbedingt derjenige sind, der das mikroskopieren sollte, weil es schon Sinn macht, dass es jemand ist, der einfach Erfahrung hat. Gerade wenn es eben eine niedrige Parasitämie ist, dann kann man die auch leicht übersehen. Und deswegen sollte man eben schauen, was praktisch die nächstgelegene Stelle ist, die das ermöglicht. Also da haben wir es in Tübingen einfach, weil wir sogar gleich zwei Institute haben, also das Institut Tropenmedizin und dann auch die Tropenklinik. Das mag oder ist sicher in anderen Regionen schwieriger, aber man sollte halt schon da hinterher sein und wirklich Kontakt aufnehmen mit einem Tropeninstitut oder sonst irgendeiner Institution, die die Mikroskopie regelmäßig macht. Und dann auch wirklich hinterher sein und sagen, wir brauchen dieses Ergebnis so schnell wie möglich.
Also Klassiker war 23 Uhr abends. Ich warte aber bis zum nächsten Morgen, bis ich sozusagen den Versand losschicke, oder? Oder nicht?
Genau, also im Idealfall natürlich läuft es am gleichen Tag, aber das ist schon, muss man schon auch zugeben, nicht immer praktikabel. Und dann gibt es schon noch diese Antigen-Schnelltests als Behelfslösung. Diese Antigen-Schnelltests, die kann man sich vorstellen wie ein Corona-Test, da wird ein bisschen Blut drauf getropft und dann hat man innerhalb von ein paar Minuten entweder ein Strich oder zwei Striche. Die haben also ihre Tücken. Also erstens können die auch falsch negativ sein und man kriegt auch weniger Informationen dadurch. Man erfährt keine Parasitämie dadurch. Deswegen ist es vor allem gut, praktisch für diese ersten Stunden, um schnell zu wissen, ob eine Malaria in Frage kommt. Und dann würde man schon auch die Therapie schon beginnen, sobald dieser Schnelltest positiv ist. Sollte aber zeitgleich immer, wenn man an Malaria denkt, auch diese Mikroskopie veranlassen.
Okay, das heißt, Ihr Rat ist erstens, wenn nicht geklärt, kümmert euch darum, wo euer nächstes fähiges Tropeninstitut ist, wo ihr den dicken Tropfen hinschicken könnt. Und der zweite Rat ist, ein paar Schnelltests in der Notaufnahme zur Verfügung zu haben oder auch in der Praxis zur Verfügung zu haben, ist mal kein Fehler.
Genau, also das ist bei uns zum Beispiel im Zentrallabor immer verfügbar, aber das ist sicher je nach Institution dann unterschiedlich gehandhabt.
Okay. Und also diese Schnelltests kennen wir ja seit Corona tatsächlich alle. Aber Sie sagen auch, die sind mittlerweile so zuverlässig, dass man sagen kann, die Anamnese passt, die Klinik passt, der Schnelltest passt. Ich warte nicht auf das Ergebnis der Mikroskopie, sondern fange dann schon an zu behandeln.
Genau, also in der Regel, wenn der Schnelltest positiv ist, wird die Mikroskopie auch positiv sein. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber da kann man sich in der Regel schon drauf verlassen.
Okay. Und jetzt spielen wir mal wieder das wahre Leben. Der Schnelltest ist negativ. Wir haben morgens ein Taxi losgeschickt oder einen Kurier losgeschickt und die Probe geht verschütt. Also so ist ja im wahren Leben.
Ja, das kann schon durchaus passieren.
Genau. Kennen wir. Okay. Dann verlasse ich mich auf den Schnelltest oder mache ich den nochmal?
Nee, also man darf sich eben nicht drauf verlassen. Also das schließt eben die Malaria nicht aus, weil gerade zu Beginn, wenn die Parasitämie sehr niedrig ist, kann der falsch negativ sein. Er kann aber auch falsch negativ sein, wenn die Parasitämie schon zu hoch ist. Das ist natürlich der besonders gefährliche Fall. Das heißt, wenn das tatsächlich so ist, dann muss der Patient nochmal einbestellt werden und man muss halt nochmal Blut abnehmen.
Okay. Schnelltest negativ, dicker Tropfen ordentlich im Labor angekommen. Labor sagt, wir sehen nichts. Patient fiebert munter weiter.
Genau, da kommt dann auch dazu, dass eine einmalige Mikroskopie die Malaria auch noch nicht mit Sicherheit ausschließen kann, weil, wie gesagt, die Parasitämie, die steigt ja exponentiell an durch die Multiplikation in den Erythrozyten. Und es kann am Anfang sein, dass man es einfach noch nicht sehen kann mikroskopisch. Und deswegen ist dann die Empfehlung, dass man diese Mikroskopie alle 24 Stunden wiederholen sollte, solange die Symptome fortbestehen.
Jetzt kann man irgendwie als Mensch im Jahr 2024 denken, ist doch alles irgendwie oldschool. Dicker Tropfen, Schnelltest, wir haben doch für alles PCRs. Wie stehen wir denn da bei Malaria?
Genau, also die PCRs, die gibt es auch, aber die sind für diese erste Diagnostik nicht überlegen. Also die haben eher Nachteile, weil abgesehen davon, dass sie noch schlechter verfügbar sind als die Mikroskopie, bieten die eine schlechtere Einschätzung der Parasitämie. Und deswegen ist die PCR vor allem dafür gedacht, zum Beispiel für den Fall, dass man jetzt wiederholt in der Mikroskopie nichts findet, aber weiterhin den Verdacht hat auf eine Malaria, dann kann man die PCR noch ergänzen. Oder wirklich für spezielle Fragen, das machen dann in der Regel Tropeninstitute, gibt es vielleicht noch eine Mischinfektion oder ist irgendeine seltene Plasmodienspezies noch mitbeteiligt. Dafür kann man dann die PCR verwenden.
Okay, aber da würden Sie dann sagen, PCR machst du dann in Rückfrage oder in Rücksprache mit dem Spezialisten? Das ist jetzt nichts, was man selber aktiv indizieren muss.
Genau, das haben ja auch die meisten Tropeninstitute dann nur bei sich verfügbar und dann würde man sowieso in Absprache mit denen machen.
Okay. Jetzt haben wir ganz viel über Malaria gesprochen und darüber, dass es das wahrscheinlich ist. Wenn es das denn nicht ist, ist sozusagen auf der Liste, die jeder von uns innerlich immer so durchgeht, ist Dengue ganz hoch. Wann denke ich an Dengue?
Ja, also an Dengue kann man eigentlich auch immer bei jedem Fieber nach Tropenaufenthalt denken erstmal, weil es gibt es ja auch weltweit, sogar noch, ist noch weiter verbreitet als Malaria. Dengue ist an sich jetzt erstmal ja nicht so gefährlich wie Malaria. Es gibt zwar auch selten diese hämorrhagischen Verläufe, aber es ist deutlich seltener, deswegen ist es nicht ganz so weit oben auf der Prioritätenliste, dass man das ausschließen muss. Aber genau, man würde sicher auch, wenn es jemand mit Fieber aus dem Dengue-Gebiet kommt, einmal einen Test machen. Da gibt es auch relativ einfach verfügbare Antigen-Tests, die ja dann praktisch Antigen und Antikörper auch nachweisen können. Was bei Dengue noch speziell ist, das hat eine relativ kurze Inkubationszeit, also die ist deutlich kürzer als bei Malaria, deswegen jemand, der praktisch mehr als 2 Wochen schon zurück ist aus dem Tropen und dann Fieber bekommt, der kann eigentlich kein Dengue mehr haben.
Gibt es klinisch irgendwas Spezifisches bei Dengue?
Ja, da gibt es schon spezifische Symptome. Also die müssen alle nicht unbedingt vorhanden sein, aber typischerweise macht es starke Glieder- und Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen. Und es kann auch so ein generalisiertes Erythem verursachen.
Und habe ich das noch richtig im Kopf? Erste Mal Dengue ist meistens kein Problem, zweite Mal Dengue kann blöd werden?
Ja, also haben Sie richtig im Kopf. Es ist trotzdem so, dass auch die zweite Dengue-Infektion in den meisten Fällen nicht schwer verläuft, aber speziell bei Dengue gibt es eben dieses Phänomen, dass es praktisch beim zweiten Mal verstärkt werden kann, die Symptome, wenn man sich mit einem anderen Serotyp ansteckt. Und deswegen ist es schon richtig, beim zweiten Mal muss man noch vorsichtiger sein.
Weil die Komplikationen von Dengue welche sind?
Genau, das kann dann eben so einen hämorrhagischen Verlauf nehmen, wie auch andere hämorrhagische Fiebererkrankungen mit Schleimhautblutungen, inneren Blutungen, Hautblutungen.
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen Anestesulfloatio vorstellen. Juckende Dermatosen wie Windpocken können Kinder stark belasten. Der quälende Juckreiz führt oft zu Unruhe und Schlafproblemen, was sowohl die betroffenen Kinder als auch ihre Eltern stark beansprucht. Anestesulfloatio bietet schnelle Soforthilfe gegen den Juckreiz und sorgt für eine langanhaltende Verbesserung der Symptome. Die Formel ist dreifach stark, dank der Kombination aus Polidocanol in einer Zinkoxid-Schüttelmixtur. Polidocanol lindert direkt den Juckreiz, während Zinkoxid entzündungshemmend und die Schüttelmixtur kühlend wirkt. Anestesulfloatio wird 1 bis 3 Mal täglich dünn auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Es kann ab der Geburt angewendet werden, ist rezeptfrei in Apotheken erhältlich und für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Um Ihre kleinen Patienten und deren Eltern bestmöglich zu Windpocken zu informieren, bieten wir einen entsprechenden Patientenratgeber an. Den Link zum Anfordern finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Dann haben wir jetzt Malaria, Dengue. Was geht dem Tropenmediziner sonst noch durch den Kopf?
Genau, also da gibt es noch eine ganze Reihe an Differentialdiagnosen. Prinzipiell kann ich nochmal wiederholen, einfach die häufigsten Erkrankungen bei Fieber nach Tropenaufenthalt sind weiterhin keine tropenspezifischen, sondern Dinge wie der virale Luftwegsinfekt, Harnwegsinfekt, Gastroenteritis. Und dann gibt es natürlich schon noch Differentialdiagnosen. Es gibt zum Beispiel Typhus, da wäre typisch, dass es eben so lang anhaltend, langsam steigendes Fieber macht und Bauchschmerzen, Obstipation, später auch eventuell blutige Durchfälle und dann bis zur Sepsis verlaufen kann.
Also da gesagt, der Gastroenterologe, üble Bauchschmerzen. Also die haben echt, also so gelegentlich haben wir mal einen Typhuspatienten, die haben üble Bauchschmerzen, die quälen und winden sich, fiebern hoch und rauf und runter. Ich erinnere mich noch lebhaft, dass ich auch mal irgendwie in meinen Zeiten als Oberarzt irgendwie wirklich unruhig wurde und die Mutter des Patienten war Ärztin aus Indien und der Spruch war, you know, it's typhoid, it takes a while. Die war ganz entspannt, aber das kann schon echt übel werden. Okay, also Typhus, Tuberkulose.
Genau, ist jetzt bei Reisenden insgesamt jetzt keine häufige Diagnose. Das ist ja eher was aus der Flüchtlingsmedizin und bei Migranten. Da muss man sicher dran denken, wenn die jetzt anhalten, fiebern und husten. Und da natürlich dann großzügig auch Quantiferon-Test, Röntgenbild. Amöben, genau, spielen eine Rolle. Also da gibt es ja einerseits praktisch die Gastroenteritis durch Amöben, die sich jetzt nicht unbedingt mit Fieber äußert. Und es gibt aber eben auch als eher Spätfolge gibt es eben den Amöben-Leberabszess. Und der macht anhaltend Fieber über Monate und eventuell auch rechtzeitige Oberbauchschmerzen. Und den kann man dann sonografisch diagnostizieren. Also das wäre was man bei so lang anhaltendem Fieber sicher auch bedenken sollte.
Gibt es auch andere Dinge, so Rickettsien, Schistosomen, solche Dinge. Wo gucke ich das denn nach idealerweise? Weil diese Liste habe ich ja normalerweise nicht weit vorne in meinem Hirn.
Ja, das ist genau richtig. Also es gibt eben bei der DTG gibt es auch viele Informationen zu Tropen, Krankheiten außerhalb von Malaria. Und es wird jetzt im nächsten DGPI-Handbuch wird es auch ein Kapitel geben zu Fieber nach Tropenaufenthalt. Ist aber bisher noch nicht drin. Und sonst, bisher gibt es halt eben einzelne Publikationen. Also da gibt es zum Beispiel von der Frau Knoll aus Mainz gibt es eine Publikation zu Fieber bei pädiatrischen Tropenrückkehrern oder Reiserückkehrern. Und da gibt es dann meistens ganz schöne Listen, wo man nachschauen kann, dieses Land, dieser Zeitraum, diese Symptome, was kommt in Frage?
Verlinken wir auch in die Shownotes. Eine Frage, die oder eine Krankheit macht vielen Leuten ja doch, glaube ich, berechtigterweise Sorge. Tollwut?
Genau, also das ist ja schon immer noch eine seltene Krankheit, aber es gibt eben Gebiete, wo es deutlich häufiger ist. Weltweit gesehen ist es ja ein großes Problem. Also viele Menschen und auch Kinder sterben an Tollwut, eben speziell so im asiatischen Raum, Indien, Südostasien. Und da ist die Empfehlung, wenn man jetzt sich auf so eine Reise vorbereitet, dass man Kinder schon sehr großzügig auch gegen Tollwut impfen sollte. Also noch großzügiger als Erwachsene, weil ja Kinder auch einfach gerne mit Tieren in Kontakt kommen, gerne mal mit Hunden spielen. Und zusätzlich muss man aber trotzdem, wenn dann es zu einem Hundebiss kommt, vor Ort sich nochmal impfen lassen. Und das ist eben auch wichtig, wenn man praktisch gar nicht geimpft ist und dann, sagen wir mal, in Südostasien vom Hund gebissen wird, dann braucht man eben diese notfallmäßige Immunglobulin-Injektion um die Wunde. Und das kann halt auch schwierig werden, das vor Ort überhaupt zu kriegen. Also das geht wahrscheinlich in Bangkok noch ganz gut, aber wenn man irgendwo weiter draußen ist, dann heißt es oft auch, man muss notfallmäßig dann irgendwie ausgeflogen werden. Und das ist auch oft ein Argument für die Familien, dass sie ihre Kinder dann lieber impfen lassen, weil sie sagen, den Stress wollen sie sich auf keinen Fall geben.
Okay. Wir können vielleicht am Ende nochmal sagen, was denn der Tropenmediziner sagen mit Kindern, in welchem Alter sie denn sagen würden, hey Leute, müsst ihr vielleicht doch nicht tun. Aber kommen wir vielleicht am Schluss nochmal drauf. Jetzt haben wir die ganzen Differentialdiagnosen der Malaria schon so ein bisschen abgefrühstückt oder zumindest mal angeteasert. Kommen wir wieder zurück zur Malaria. Sie haben gesagt, auch beim positiven Schnelltest, bevor ich den dicken Tropfen zurückkriege, fange ich an zu behandeln. Wie behandle ich?
Genau, also das hängt jetzt davon ab, erstmal welche Malariaform vorliegt. Da gibt es ja verschiedene Spezies.
Sagt mir doch der Schnelltest nicht.
Richtig, genau. Also doch, es gibt Schnelltests, die auch unterscheiden. Aber im Zweifelsfall würde man immer von der gefährlichsten Form ausgehen. Und das ist eben die Malaria tropica. Und dann kommt es darauf an, ob es eine unkomplizierte oder eine schwere Malaria ist. Und das hängt dann von verschiedenen Kriterien ab. Also erstmal vom Allgemeinzustand des Patienten. Und da gibt es dann auch unter anderem gibt es ja auch eine AWMF-Leitlinie zur Malaria, wo es dann Kriterien gibt. Also bedrohliche Kriterien für eine schwere Malaria wären zum Beispiel Bewusstseinsstörungen, Krampfanfälle, Spontanblutungen, aber auch ein hohes Laktat, eine Hypoglykämie, deutlich erhöhte Leberwerte. Das sind alles praktisch Kriterien für eine schwere Malaria.
Also für eine komplizierte Malaria.
Ja, man kann das Synonym verwenden, kompliziert oder schwer.
Und das heißt, die muss ich eh aufnehmen. Klar, die sind so krank. Und dann behandle ich wie?
Genau, also aufnehmen würde man in Deutschland jedes Kind mit einer Malaria tropica. Und wenn es eine schwere ist, würde man auch schon das Kind lieber auf die Intensivstation aufnehmen oder zumindest sehr engmaschig überwachen auf einer IMC. Und dann bei der schweren Malaria fängt man intravenös an mit Artesunat. Und bei der unkomplizierten Malaria, da ist die Therapie oral mit, gibt verschiedene Medikamente, aber das Mittel der Wahl ist Artemether Lumefantrin.
Okay, gut. Also das gucke ich nach. Wo haben Sie gesagt? Auch DGP.
DGPI-Handbuch oder in der AWMF-Leitlinie.
Okay, gut. Und dann behandle ich und dann, auch das habe ich so tief in meinem Hirn, ohne dass ich es genau weiß, gibt es manche, bei manchen ist dann fertig und bei manchen ist nicht fertig. Wie war das nochmal?
Genau, also es gibt eben speziell bei der Malaria tertiana, die ja durch Plasmodium ovale oder Plasmodium vivax ausgelöst wird und eher jetzt nicht unbedingt in Sub-Sahara-Afrika vorkommt, sondern häufiger auch in Asien. Da gibt es eben dieses Phänomen, dass die Plasmodien so eine Langzeitform in der Leber bilden können, die sogenannten Hypnozoiten. Und die können auch Monate oder teilweise Jahre später Rezidive verursachen. Und die werden eben durch die Standardtherapie, also jetzt Artemether Lumefantrin, nicht eradiziert. Und dann muss man im Anschluss an diese Therapie noch eine Eradikationstherapie anschließen mit Primaquin. Vorher muss aber der Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel ausgeschlossen werden, weil es sonst zu schweren Hämolysen kommen kann. Und das würde man alles sicher auch in Absprache mit dem Tropeninstitut machen.
Also, das halten wir fest. Es ist normalerweise fertig, außer bei der Tertiana. Und da gucken wir sozusagen nach. Gibt es mehr Malaria als früher? Also Stichwort Klimawandel, es wird alles wärmer. Ist das Ausbreitungsgebiet größer geworden? Oder stimmt es gar nicht?
Nee, also langfristig gesehen wird es kleiner. Also es gibt eigentlich schon mehr Länder, die Malaria in den Griff bekommen. Mit der Covid-Pandemie gab es jetzt wieder ein paar Rückschläge, wie ja auch bei anderen Tropenkrankheiten. Genau, also das kann man so nicht sagen, dass es jetzt mehr wird.
Wie machen die Länder das, wenn sie sagen, die Länder kriegen es in den Griff? Wie kriegen die das in den Griff?
Da gibt es ja ein ganzes Paket an Maßnahmen. Also das fängt ja an bei Veränderungen der Umweltbedingungen, dass es weniger stehende Gewässer gibt, dann eben effektivere Therapien. Seit einigen Jahren gibt es ja auch für Kinder in Endemiegebieten gibt es ja auch eine Impfung, die auch nicht zu 100% schützt. Aber die spielt da jetzt dann zunehmend, denke ich, auch eine Rolle.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Impfung hört man immer sozusagen eins der super Segen der Menschheit wäre eine Impfung gegen Malaria. Wie weit sind wir da?
Also Malaria ist ja weiterhin eine der Top-Todesursachen weltweit, bei Kindern vor allem unter 5. Und jegliche Impfung, die irgendwas bringt, ist dann natürlich ein Segen, auf jeden Fall. Die Schutzrate ist aber trotzdem nur bei so 30-40% bis mit den Impfungen, die jetzt aktuell eingesetzt werden. Also es ist weiterhin kein kompletter Schutz und man braucht praktisch weitere zusätzliche Maßnahmen.
Okay. Aber da wird weiter ordentlich dann geforscht?
Genau, also das ist ein großes Forschungsgebiet.
Okay. Okay, also ich glaube, große Sponsoren, ich glaube, Bill Gates steckt da mit drin.
Genau, die haben da auch jetzt bei der Impfung, die jetzt schon existiert, diese RTSS oder R21, haben die eben auch eine große Rolle gespielt.
Und dann haben Sie gesagt, der Klimawandel spielt bei der Malaria keine so eine große Rolle, aber für andere Tropenerkrankungen gilt das doch nicht, oder? Ich meine, man hört doch immer, es wird wärmer, wir kriegen Erreger, die früher in den Tropen waren, langsam auch in, was weiß ich, in der Po-Ebene.
Genau, also schon richtig, genau, dass sich manche Erreger oder vor allem auch die Vektoren, also die Mücken meistens, ausbreiten. Da gab es jetzt ja einige Fälle von West-Nile-Fieber in der Umgebung von Berlin. Und was ja auch immer ganz groß in den Medien ist, ist Dengue. Und da gibt es bisher noch keine autochthon übertragenden Infektionen in Deutschland, aber auf der gleichen Breite, also in Paris zum Beispiel, da gab es das schon. Von daher ist es schon auf dem Vormarsch.
Nochmal für Nicht-Infektiologen, autochthon übertragen heißt was?
Also dadurch, dass ein Mensch eine Dengue-Infektion bekommt, ohne dass er jemals in den Tropen war.
Dass er gereist war.
Ohne dass er gereist war, genau. Es ist aber trotzdem so, dass es in Europa jetzt trotzdem ein seltenes Phänomen ist. Also man muss nicht bei jedem Mensch, der jetzt in Griechenland war und Fieber bekommt, einen Dengue-Test machen. Aber es gibt es halt zunehmend.
Gibt es bei Dengue-Impfung?
Bei Dengue, da gibt es auch eine Impfung, auch schon verschiedene Impfungen. Da ist aber das Problem, dass dieses ja vorher schon angesprochene Phänomen, dass praktisch die zweite Infektion schwerer verlaufen kann, also Antibody-Dependent Enhancement heißt es dann auch, dass es eben auch bei Impfungen auftreten kann. Und die Sorge ist eben immer, dass Menschen, die man impft und sich danach infizieren mit einem anderen Serotyp, dass die dann vielleicht sogar noch eine schwerere Infektion kriegen. Und jetzt mit dem aktuell zugelassenen Impfstoff, des Qdenga, da ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass sowas passieren kann, sodass die Empfehlung ist, dass nur Menschen, die schon mal Dengue hatten, sich dann impfen lassen sollen. Und das ist natürlich schon eine überschaubare Gruppe. Also für die meisten Reisenden und vor allem für die meisten Kinder spielt es jetzt keine so große Rolle. Es ist eher für Menschen, die immer wieder in die Tropen gehen, die sagen, okay, ich hatte schon mal Dengue und dann lasse ich mich jetzt impfen, damit ich es nicht nochmal bekomme.
Okay. Sie haben es gerade nochmal gesagt, also für die meisten Reisenden und viele von uns haben ja sozusagen den typischen Rucksacktouristen im Kopf oder, sage ich mal, den aktiv gebliebenen Jungrentner, der dann irgendwie losreist. Was mir nicht so klar war, und das hatten Sie uns im Vorgespräch gesagt, was wir im Kopf haben müssen, viele Familien, die halt sozusagen aus diesen Ländern stammen, die während der Ferien alle miteinander, was weiß ich, nach Nigeria, nach Gabun oder sonst wohin reisen. Das sind wahrscheinlich viel mehr als diese Traveler, die wir so im Kopf haben, oder?
Genau, also es ist zumindest eine große Gruppe und die Gruppe, die eben am häufigsten auch Probleme hat oder Komplikationen hat. Also in der Reisemedizin gibt es ja diesen Begriff Visiting Friends and Relatives, VFR. Und das ist eben diese Gruppe von Menschen, die haben meistens dann Wurzeln in einem zum Beispiel afrikanischen Land und reisen dann dahin, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Und da ist es einfach häufiger so, dass die Menschen einerseits sich schlechter oder gar nicht beraten lassen und weniger vorbereiten medizinisch und aber andererseits ein größeres Risikoverhalten zeigen, also vielleicht in abgelegenere Gebiete reisen und weniger Präventionsmaßnahmen einsetzen und deswegen bei den Reisenden, aber speziell auch Kindern, die jetzt schwere Infektionen nach Tropenreisen haben, da ist dieser Anteil sehr hoch an VFR, Visiting Friends and Relatives.
Okay, guter Punkt. Klar, wenn ich aus dem Land stamme und damit aufgewachsen bin, dass man irgendwie, man kriegt halt Malaria mal so, dann denkt man anders drüber nach, als wenn der Rucksackreisende loszieht.
Genau, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, also mit dieser Semi-Immunität, das ist ja das, was praktisch dann Menschen haben, die in Malaria-Endemiegebiet aufwachsen und es regelmäßig bekommen. Also erstens, deren Kinder, die dann in Deutschland aufwachsen, haben das natürlich nicht, weil die ja nie in Kontakt waren. Und auch die Erwachsenen, die dann ein paar Jahre schon in Deutschland sind, die verlieren auch diese Immunität wieder. Also bei denen kann die Malaria dann auch wieder so schlimm verlaufen wie bei Nicht-Einheimischen.
Sehr guter Punkt. Ich war mal in Malawi, habe mich gewundert, wie, sage ich mal, relativ locker die damit so umgingen. Und als ich dann selber mal die Erfahrung gemacht hatte, dachte ich, wow, ich habe mich echt blöd krank gefühlt. Aber das passt natürlich ganz gut. Das heißt, wenn ich lange hier bin, und dann kann ich genauso krank werden wie vorher.
Genau.
Aber dann kommen wir doch mal dazu. Was empfiehlt denn der Tropenmediziner jetzt zur Prävention? Was ist denn wichtig? Wo würden Sie sagen, hey Leute, bitte achtet da drauf?
Genau, also es gibt so allgemeingültige Maßnahmen, die man eigentlich allen Tropenreisenden empfehlen kann. Also das betrifft einerseits, dass man unter einem Moskitonetz schlafen sollte und auch einem imprägnierten, intakten Moskitonetz oder in einem klimatisierten Raum, dass man sich eben regelmäßig auch mit Repellents schützen sollte, wenn man vor die Tür geht. Also da gibt es ja das DEET, D-E-E-T oder das Icaridin. Und dass man auch bevorzugt lange Kleidung tragen sollte in den Tropen. Wobei da, denke ich, immer muss man auch ein bisschen pragmatisch bleiben. Ich glaube, keiner von uns wird immer lange, helle Kleidung tragen wollen, wenn er jetzt monatelang in den Tropen unterwegs ist. Genau, das sind so diese Basismaßnahmen. Und dann gibt es eben noch spezifisch für die Malaria, gibt es dann die Chemoprophylaxe. Das heißt, man nimmt dauerhaft Medikamente ein, damit die Malaria gar nicht ausbrechen kann. Also wenn man von der infizierten Mücke gestochen wird, wird praktisch der Erreger sofort abgetötet. Und das empfiehlt man eben für Hochrisikogebiete. Also da kann man dann eben auf dieser DTG, auf den Karten nachschauen, wo ist jetzt wirklich Hochrisikogebiet. Aber eigentlich der Großteil von Subsahara-Afrika zählt als Hochrisikogebiet. Und da empfiehlt man dann, dass man Also das Medikament der Wahl ist in der Regel das Malarone oder Atovaquone Proguanil, dass man das praktisch einen Tag, bevor man einreist, anfängt zu nehmen und dann jeden Tag einnimmt bis 7 Tage nach Rückkehr.
Okay, also auf der Karte nachgucken, gucken, ob man entweder sozusagen das dauerhaft einnimmt oder Standby-Therapie macht.
Ja, also die Standby-Therapie, die gibt es schon noch. Aber also speziell bei Kindern, denke ich, muss man das auf jeden Fall mit kritisch hinterfragen, weil die Standby-Therapie, das ist eben für Gebiete mit mittlerem Malaria-Risiko. Und die Idee dahinter ist, wenn man irgendwo ist, wo kein Arzt verfügbar ist, der eine Malaria behandeln könnte oder diagnostizieren könnte, dass man sich dann praktisch selber behandelt auf gut Glück, wenn man Fieber kriegt. Einfach sagt, okay, das wird schon Malaria sein, ich fange jetzt einfach an mit der Therapie. Aber das hat natürlich seine Tücken, weil es kann ja auch was anderes sein. Und deswegen ist es eigentlich nur empfohlen, wenn man irgendwo ist, wo innerhalb von 48 Stunden kein Arzt erreichbar ist. Und da muss man sagen, also mit Kindern sollte man da sowieso nicht hinreisen.
Genau, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Sie haben schon gesagt, für Kinder gibt es eh nicht, eine Standby-Therapie.
Doch, es gibt schon, aber wirklich für diesen Fall, dass man mehr als 48 Stunden entfernt ist.
Okay. Dann können wir ja vielleicht zu dem Thema gehen, wo sagt denn der Tropenmediziner, Reisen in der Elternzeit ist super, aber vielleicht sollten eure Kinder mindestens so und so alt sein oder überlegt euch eure Ziele. Was ist da Ihr Rat?
Genau, also generell muss man natürlich bei Reisen mit Kleinkindern, da gibt es ja auch andere Faktoren, dass man sich überlegt, welches Land will ich überhaupt bereisen, was ist vielleicht irgendwie ein tolles Erlebnis und was ist einfach nur Stress. Also und abgesehen davon, was jetzt die Malaria betrifft, da gibt es die Empfehlung, dass man mit Kindern unter 5 Jahren nicht in Hochrisikogebiete reisen sollte. Das heißt, da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Jetzt so Thailand zum Beispiel ist jetzt kein, das ist eher so ein niedriges Risiko. Da würde ich jetzt sagen, da muss man jetzt nicht generell davon abraten, wenn man sich gut vorbereitet. Aber jetzt die Elternzeit nach Tansania, das mit einem Einjährigen, da sollte man dann in der Reiseberatung schon sagen, eigentlich sollten sie das gar nicht machen, weil es einfach gefährlich ist.
Okay, Schäfchen gucken in Neuseeland wäre irgendwie vielleicht besser.
Zum Beispiel, genau. Und dann ist aber so, dass halt auch diese Visiting Friends and Relatives Familien, die werden sich das oft aber nicht nehmen lassen, wenn halt die Oma in Kamerun wohnt. Dann kann man da noch so oft abraten, sie werden trotzdem hinreisen. Und dann ist halt wichtig, dass man dann zumindest möglichst gut berät bezüglich Malaria-Prophylaxe, Verhalten bei Fieber etc.
Ja, super. Also wir hoffen jetzt nicht sozusagen allen in Elternzeit gehenden Travelern den Spaß verdorben zu haben. Aber also unter 5 Malaria-Hochrisikogebiete, ein bisschen vorsichtig. Okay. Herr Rempis, es gibt ein traditionelles Element hier in diesem Podcast und das heißt Do's and Don'ts, also Dinge, die Sie als Tropenmediziner unbedingt positiv empfehlen möchten und Dinge, wo Sie sagen würden, ah Leute, bitte lasst es sein, die Reihenfolge ist egal.
Okay, ja, dann würde ich mit den Don'ts anfangen. Eins ist eben, was wir gerade gesagt haben, also mit Kindern unter 5 generell eigentlich Malaria-Hochrisiko Gebiete meiden, also das wäre eher ein Don't für die Patienten, weniger jetzt für uns als Ärzte. Und ein weiteres Don't wäre eben, sich praktisch vorschnell mit einer anderen Diagnose zufrieden geben. Also dass man sagt, okay, gut, das Kind hat zwar Fieber nach Tropenreise, aber es hat ja auch Husten, dann wird es schon der Atemwegsinfekt sein. Also da einfach nicht zu schnell praktisch die Malaria ausschließen. Und zum Thema Do's, also das Erste, denke ich, ist überhaupt dran denken, weil das ist ja das, woran es meistens hapert. Also es ist wirklich ja oft, gerade in einem stressigen Notdienst, man kann da keine ausführliche Reiseanamnese wahrscheinlich bei jedem Patienten machen, aber es ist ja wirklich eine Frage, waren Sie in den Tropen? Und dass man da einfach großzügiger danach fragt. Und dann eben vielleicht noch ein Du erst so für die Reiseberatung auch, was auch Niedergelassene, denke ich, betrifft. Wenn man praktisch Familien betreut, wo schon eigentlich absehbar ist, dass sie in die Tropen reisen werden. Also nehmen wir mal die Familie mit kamerunischen Wurzeln und man sieht das Kind dann vielleicht bei der U3 als niedergelassener Kinderarzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht so klein, dass die Familie irgendwann auch nach Kamerun reisen wird. Und da könnte man auch frühzeitig ansprechen, wenn die Reise ansteht, bitte kommen Sie vorher zu mir, dass wir einmal drüber reden, dass man das einfach so ein bisschen antizipiert, weil man weiß halt, die Familien kommen dann eben oft nicht in die Reiseberatung.
Super, vielen herzlichen Dank, Ich fand es sehr spannend. Es hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ging es genauso. Wir freuen uns immer über natürlich positive Bewertungen. Wir freuen uns aber auch sonst über Rückmeldungen, freuen uns über Themenvorschläge, über Vorschläge für Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die für Sie interessant wären. Und bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.